Ein herzliches Willkommen allen Zuschauern vor dem Bildschirm, allen Freunden, allen Geschwistern. Auch heute möchten wir gemeinsam das Wort Gottes betrachten. Wir wollen es studieren. Wir wollen wissen, was möchte Gott uns sagen? Weil das schließlich elementar ist für unser Leben. Aber dazu möchten wir Gott auch einladen, dass er dabei ist. Und wir möchten gerne gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass wir auch heute die Gelegenheit haben, in dein Wort hineinzuschauen. Herr, wir wollen es nicht oberflächlich betrachten. Wir wollen nicht einfach daran vorbeigehen, als sei es irgendein Wort, sondern es ist dein Wort, das bedeutet Leben. Wir möchten in alle Tiefe hineingehen. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist. Wir bitten dich um Weisheit, um Führung und wir bitten dich, Herr, dass du dein Wort in unsere Herzen hineinpflanzt, sodass es Wurzel bringt, Wurzel trägt und Früchte bringt. Und dafür wollen wir dir jetzt schon danken, im Namen Jesu. Amen. Wir möchten heute über ein Thema nachdenken. Das Thema lautet die Frage aller Fragen. Was ist denn die Frage aller Fragen? Ich denke, die Menschen stellen sich viele Fragen im Leben. Und es gibt Fragen, die sind von Bedeutung. Es gibt vielleicht Fragen, die sind eher Randfragen, vielleicht von geringerer Bedeutung. Und doch gibt es Fragen, die die Menschheit nicht loslassen. Was ist denn die Frage aller Fragen? Viele Menschen stellen sich die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Wozu bin ich da? Wozu bin ich geboren, wenn ich am Ende sterbe? Dieses dazwischen, wozu ist das da? Die Menschen wollen Antworten haben. Die Menschen wollen wissen, worum es im Leben geht. Die Menschen geben sich mit Kleinigkeiten oft nicht zufrieden. Und sie stellen sich wichtige Fragen, Fragen, die das Leben betreffen. Und dann beginnen sie manchmal in eine Richtung zu gehen. In eine Richtung, die der Feind vorbereitet hat. Esoterik, manchmal sogar Spiritismus und Okkultismus. Und sie landen in irgendwelchen Gefilden, wo sie gar nicht mehr raus können. Sie landen in irgendwelchen Bereichen, wo sie sich wünschten, sie wären nie dahin gegangen oder dahin gekommen, aber sie merken, sie kommen da einfach nicht mehr raus. Die Frage aller Fragen. Stell dir Folgendes vor. Eines Nachts bekommst du einen Traum von Gott, eine Vision. Und Gott sagt dir, wenn du aufstehst, jetzt am nächsten Morgen, pack deine Sachen zusammen und dann geh hinaus in die Welt, denn ich habe einen riesigen Auftrag für dich. Ich möchte, dass du todkranke Menschen heilst. Ich möchte, dass du Menschen von Dämonen, von bösen Geistern befreist und ich möchte, dass du Tote zum Leben auferweckst. Wie würdest du damit umgehen? Ist das eine Sache, die man so nebenher macht? Na ja, also gut, pack mal die Sachen, geht's los. Ist das etwas, wo du vielleicht überfordert wärst, wo du sagen würdest, was möchte da Gott eigentlich von mir? Wie würdest du damit umgehen? Wie fühlst du dich, wenn Gott dir diesen Auftrag ans Herz legen würde? Jetzt stell dir vor, du wachst auf, packst deine Sachen und gehst, so wie es dir Gott in einer Vision, im Traum, in der Nacht gezeigt hat. Dann würdest du unterwegs sein in dieser Welt und würdest diese Taten, die Gott, womit Gott dich beauftragt hat, alle vollbringen. Du heilst Menschen von ihrer Besessenheit, wo sie von Dämonen gequält werden. Du weckst Tote zum Leben auf. Du heilst Menschen, die hoffnungslos verloren sind in ihrer schweren Krankheit, die aufgegeben wurden von allen Ärzten. Und du tust das und tust das. Und dann kommst du zurück nach Hause in deine Gemeinde, wo du bist. Die meisten von uns kennen das. In der Gemeinde gibt es im Regelfall den Teil lebendige Gemeinde, wo man dann Erfahrungen erzählt. Und wenn jetzt derjenige, der vorne steht und sagt, hat jemand eine Erfahrung zu berichten, aufrufen würde und würde fragen, hat jemand diese Woche oder die letzten Wochen, Monate irgendwas Besonderes erlebt? Was würdest du tun? Aber natürlich, du würdest aufstehen und nach vorne gehen, weil das, was du erlebt hast oder hättest, das hat kein anderer im Leben je mitgemacht. Und du würdest erzählen, begeistert. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wo ich war. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert ist. Da war ein schwer Kranker, der hatte nur noch 3 Tage zum Leben oder eine Woche. Der war komplett am Ende. Der stand nur noch unter Morphium. Und im Namen Jesu konnte ich ihn gesund machen. Da war jemand, der war besessen von Dämonen. Der war tief verstrickt in einer okkulten Szene. Und im Namen Jesu hat er Befreiung erlangt. In einem Augenblick. Da war ein Toter. Und Gott hat ihn durch mich zum Leben erweckt. Und du würdest begeistert von jedem einzelnen Fall erzählen, von A bis Z. Weil es dich einfach ergriffen hat. So eine Szene finden wir auch in der Schrift. Und zwar sendet Jesus seine Jünger aus, um große Dinge zu vollbringen, große Taten. Er sendet sie aus, um böse Geister von Menschen auszutreiben. Er sendet sie aus, um Todkranke zu heilen, um Tote aufzuerwecken und. Und sie kommen zurück. Und was passiert? Genau das, was wir hier erleben, was du vielleicht tun würdest in deiner Gemeinde, wenn du nach vorne gehst und erzählst, was passiert ist und was du alles mitgemacht hast. Genau das erleben sie hier und die Jünger fangen an und sagen, Herr, Jesus, was wir da erlebt haben, das kannst du dir nicht vorstellen. Dies und jenes sind Tote zum Leben erweckt und böse Geister sind weggelaufen vor uns und. Nun, in dem Moment tut Jesus etwas. Das ist interessant. Er bremst sie aus. Wie reagiert Jesus auf das, was sie ihm so begeistert erzählen? In Lukas 10, Vers 20 finden wir die Antworten. Da steht geschrieben, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, sagt Jesus. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und hier kommen wir zur Essenz. Die Frage aller Fragen. Wir können riesige Dinge in unserem Leben vollbringen. Wir können die gläubigsten Männer und Frauen dieser Welt sein. Wir können für Gott von Herzen arbeiten, von A bis Z alles tun, was Gott von uns verlangt, von morgens bis abends, durch die Nacht hindurch. Wir können unvorstellbar in unserem Werk für Gott arbeiten. Aber wir müssen uns eine Frage stellen, die Frage aller Fragen. Und Jesus macht die Jünger darauf aufmerksam und sagt, hey, ihr habt Gewaltiges getan. Ich habe euch dazu beauftragt. Ich habe euch die Vollmacht gegeben. Und was ihr getan habt, ist unglaublich, ja. Aber freut euch nicht darüber, sondern freut euch über eine Sache, dass euer Name geschrieben steht im Lebensbuch des Lammes. Und das ist die Frage, um die es heute geht. Und die Frage aller Fragen. Steht mein Name im Lebensbuch des Lammes? Wie ich schon erwähnte, ich kann viel getan haben, ich kann sehr gläubig sein, alles Mögliche, alle Glaubensübungen gemacht haben, alle Gebote gehalten, alles, was möglich ist. Und doch gibt es in Matthäus 25 dieses interessante Gleichnis, wo Jesus dann am Ende sagt, als ihm seine sogenannten Nachfolger sagen, aber Herr, ich habe für dich gewirkt und gearbeitet, ich habe das getan, ich habe dies getan, ich habe jenes getan. Und Jesus sagt mit meinen eigenen Worten, ich finde deinen Namen im Lebensbuch des Lammes nicht. Geh hinweg von mir, ich kenne dich nicht. Ich glaube, das wird der schmerzhafteste Satz im Leben eines Menschen werden, das zu hören, wenn alles vorbei ist. Geh fort von mir, ich kenne dich nicht. Darum müssen wir uns mit der Frage aller Fragen eingehend beschäftigen. Habe ich ausreichend dafür gesorgt, dass mein Name im Lebensbuch des Lammes steht? Bin ich bereit für die Wiederkunft Jesu? Folge ich Jesus von Herzen nach? Habe ich wirklich das getan, was Jesus von mir möchte? Damit aber mein Name im Lebensbuch des Lammes steht, muss ich eine bewusste Entscheidung treffen. Und der Mensch ist träge. Er trifft nicht gerne Entscheidungen. Nicht einmal dann, wenn es wirklich wichtig und elementar ist. Wir haben ein Beispiel in 1. Könige 18. Elia am Berg Karmel. Und dort geht es um eine Entscheidung. Dort haben wir die Aschera und Baalspriester. Und sie sind alle auf diesem Berg versammelt. Der König ist dort, Ahab ist dort anwesend, das Volk Israel ist dort. Und es geht darum, dass Gott seine Macht demonstrieren will und seine Liebe zum Volk Israel. Es geht darum, dass Gott das Volk zurückziehen möchte, weil das Volk hinkt ja auf beiden Seiten. Und dort finden wir auch diese interessante Frage von Elia, die er dem Volk stellt. Und um diese Frage geht es. Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Und dann kommt die Aufforderung. Entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Gott oder dem Baal. Wie ist denn die Antwort des Volkes auf diese Frage? Das ist keine Randfrage. Wenn dir heute die Frage gestellt wird, entscheide dich heute, wem du dienen willst. Du kannst nicht mehr auf beiden Seiten hinken. Du kannst nicht Götzen nachlaufen und gleichzeitig Jesus nachlaufen. Sagt Jesus nicht, niemand kann zwei Herren dienen. Es ist nicht möglich, egal wie sehr ich mich bemühe. Der eine Herr möchte, dass ich da lang gehe, der andere da lang. Kann ich mich zerteilen? Nein, ich muss mich für einen entscheiden. Und diese Frage stellte Elia und sagt, ihr könnt nicht mehr auf beiden Seiten hinken, entscheidet euch heute. Wie antwortet das Volk? Und wenn wir in 1. Könige 18, 21 nachschauen, lesen wir Folgendes. Und Elia trat vor das ganze Volk und sprach, wie lange wollt ihr auf zwei Seiten hinken? Wenn der Herr Gott ist, so folgt ihm, wenn aber der Baal, so folgt ihm. Das Volk aber gab ihm keine Antwort. Das ist interessant. Wieso denn, Elia? Es geht uns doch gut. Mensch, jetzt muss der mich von meiner Couch runterreißen. Ich hab mir meine Komfortzone geschafft. Ich lebe doch so gut. Es geht mir doch wirklich prächtig. Ich habe eine Arbeitsstelle, ich habe ein Haus, ich habe eine wunderbare Familie, ich habe ein Auto, ich kann in Urlaub fahren. Was will denn dieser Elia? Was will dieser Elia? Dieser Elia will, dass du lebst. Und damit wir leben, ihr Lieben, müssen wir eine Entscheidung treffen. Eine bewusste Entscheidung. Wir können nicht auf beiden Seiten hinken. Es ist nicht möglich. Und auch hier zeigt uns die Schrift an diesem Beispiel, dass die Trägheit des Volkes, die Trägheit eines Menschen, ihn in sein Verderben führen wird. Trägheit nach dem Motto, abwarten, es wird schon werden. Das ist die fatalste Sünde der Endzeit. Jetzt, niemals war es so wichtig, eine Entscheidung zu treffen, für oder gegen Jesus, als jetzt am Ende der Tage, vor der Wiederkunft Jesu. Jetzt wird jeder in seine finale Prüfung geführt werden. Steht mein Name im Lebensbuch des Lammes? Es werden schlimme Zeiten auf uns zukommen. Brutale Zeiten, wie wir uns sie gar nicht vorstellen können. Die Szenen aus Daniel 3, die drei Freunde vor dem Feuerofen, oder aus Daniel 6, Daniel in der Löwengrube, die Szenen werden sich wieder vor unseren Augen auftun. Und diese Prüfungen werden auf das Volk Gottes zukommen. Darum müssen wir geläutert werden. Und jede Prüfung ist nur eine Charakterentwicklung in uns, wo wir Gott immer mehr und immer besser kennenlernen und immer in ihm immer mehr vertrauen lernen. Sagt Jakobus nicht, wenn ich mich recht erinnere, in Kapitel 1, gleich in Vers 1 und 2, freut euch aber, wenn ihr Anfechtungen erleiden müsst. Wir sollen uns in der Zeit der Anfechtung freuen, denn Gott hat einen Plan. Und Römer 8, Vers 28 sagt uns Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle, nicht viele, manche, einige, sondern alle Dinge zum Besten dienen. Gott lässt nichts zu, wenn ich ihn von Herzen liebe, nichts zu, was mich nicht näher zu ihm bringen würde. Ganz im Gegenteil. Und Prüfungen, Glaubensprüfungen, sind immer ein Punkt, wo viele sich die Frage stellen, Herr, warum? Manche verzweifeln, manche gehen sogar so weit und hängen ihren Glauben an Nagel, weil sie die Bibel in ihrer Ganzheit vielleicht nie verstehen wollten. Sie haben immer nur Segen in der Weise, wie sie ihn verstehen wollten, gesehen. Aber dass auch eine Prüfung mir zum Segen werden kann und wird, wenn ich denn bereit bin, dass Gott mich auch prüft. An das denken die wenigsten. Und es werden harte Zeiten auf uns zukommen. Ellen White erwähnt es, dass die Szenen, die sich in Daniel 3 aufgetan haben, die goldene Statue, dass alle vor ihr niederknien müssen, die Frage am Ende der Zeit wird die Frage der Anbetung sein. Vor wem beugst du deine Knie? Und damit wir durch diese Endzeit hindurchkommen, damit wir hindurchkommen bis zum Ziel, ist ein Punkt noch ganz entscheidend in der Endzeit. Es ist die Frage des Gebets. Wie wichtig ist das Gebet in der Endzeit? Und in 1. Petrus 4, Vers 7 sagt uns Petrus, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun nüchtern und besonnen zum Gebet. Interessant. Also Petrus sagt, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Jetzt seid nüchtern und besonnen zum Gebet. Wir denken an die Szene Jesu in Gethsemane. Und er nimmt die Jünger mit und sagt ihnen, wacht mit mir, betet. Und sie schlafen ein. Und er kommt danach und sagt zu ihnen, konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Jetzt in dieser schwersten Stunde, wo ich Unterstützung, wo ich Kraft brauche, wo ich eure Hilfe brauche. Und die Jünger, das Sinnbild der Gemeinde, schläft in der Stunde der Prüfung, in der Stunde der Versuchung ein. Ihr Lieben, das ist fatal. Das können wir uns nicht erlauben in der Endzeit, einzuschlafen. Jetzt, wo alle Alarmglocken schillen, wo wir wach werden müssen und uns die Frage ernsthaft stellen müssen, Herr, steht mein Name im Lebensbuch des Lammes, bin ich bereit, dir zu begegnen? Können wir es uns nicht leisten, einzuschlafen, ihr Lieben. Seid nun wachsam, besonnen und nüchtern zum Gebet. Und das Gebet ist das elementare Mittel für eine gesunde, für eine kraftvolle und tiefe Beziehung zu meinem Herrn und meinem Gott. Wir werden einen immensen Glauben brauchen in der Endzeit. Ein Glauben und ein Vertrauen in den Herrn, wie wir es noch nie gehabt haben. Ein Glauben aus Stahl, der unzerbrechlich und unerschütterlich ist, wie noch nie zuvor. Und dieses Vertrauen, was wir in den Herrn brauchen, müssen wir jetzt schon beginnen zu üben. Es sollte zu unserem Alltag werden, zur Alltagsgewohnheit, dass wir dem Herrn vertrauen. Wie es auch der Prophet Habakuk in Kapitel 2, Vers 4 sagt, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Er lebt nicht von dieser Welt, er lebt nicht von seinem Gehalt, er lebt nicht von dem, was er hier bekommt, von dem, was der einem sagt, von dem, was jener mir schmeichelt. Der Gerechte wird aus der Kraft Gottes durch seinen Glauben leben. Und ihr Lieben, was für einen Glauben hatten die drei Freunde Daniels. Als es soweit ist und sie stehen vor dem Feuerofen und der Befehl ertönt, sich vor der Statue zu beugen. Was für einen Glauben brauchst du dann? Glaubst du denn, das kommt über Nacht? Glaube kommt durch tägliche Beziehung zu Jesus. Und der Glaube reift und reift und reift. Wenn wir nicht verbunden sind mit Jesus, so wie Jesus dieses Beispiel auch in einem Gleichnis in Johannes deutlich macht, dass er der Weinstock ist und wir die Reben, und wenn wir nicht verbunden sind, so kommt kein Saft in uns und wir trocknen aus, vertrocknen, die Rebe fällt ab und sie ist nur noch fürs Feuer gut. Aber wenn wir verbunden sind am Weinstock, er, der uns die Kraft gibt, der die Wurzel hat, der uns den Saft gibt, damit die Frucht groß und stark und gut und süß und reif wird, ihn brauchen wir. Und wenn wir ihn nicht haben, ihr Lieben, jetzt in der Endzeit, ist alles umsonst. Dann wird unser Name nicht im Lebensbuch des Lammes stehen. Damit wir, wie ich schon vorher erwähnte, aber eine gute, fundierte, tiefe Beziehung zu Jesus haben, brauchen wir das Gebet. Und das Gebet ohne Vertrauen und ohne Glauben hat keine Kraft. Jakobus sagt, das Gebet des Glaubens hat Kraft. Wie weit gehen wir im Gebet? Wie viel vertrauen wir dem Herrn? Und ich möchte uns ein ganz kleines Exempel, ein kleines Beispiel vor Augen führen. Stell dir Folgendes vor. Du befindest dich jetzt in, gehen wir mal Zeitreise 2.500 Jahre zurück ungefähr, und wir befinden uns gerade in Babylon. Und du bist auch ein gefangener Jude in Babylon und einer deiner besten Freunde dort, du kennst den Daniel sehr gut und ihr habt oft Gemeinschaft miteinander, ihr trefft euch oft, ihr betet zusammen, ihr singt zusammen, ihr esst zusammen, ihr verbringt Zeit miteinander. Ja. Und du merkst, plötzlich wollen sie dem Daniel eine Falle stellen. Die ganzen Statthalter dort, und die einfach die neidisch waren auf Daniel. Und es gefällt dir nicht. Du merkst, wie sie da den Daniel wirklich stürzen wollen, wie sie ihn kaputt machen wollen. Und das bekommst du alles so mit. Und du fängst an, für Daniel zu beten. Und dann gehen diese Verräter, diese Heuchler, diese Intriganten, gehen zum König und sagen, König, pass auf, machen wir doch Folgendes. Du machst jetzt einfach ein Gesetz, wo die nächsten 30 Tage niemand außer von dir etwas bitten darf. Also keiner darf zu irgendeinem Gott beten, zu irgendeinem Götzen, zu gar nichts, sondern nur von dir etwas erbitten. Der König sitzt so da und denkt sich, ach, nicht schlecht, Mensch, 30 Tage, mal so richtig der King of Kings zu sein, machen wir. Und sie wussten, damit treffen sie den Daniel mitten rein. Und wie es so kommen muss, der Daniel betet, die Fenster sind offen, sie gehen vorbei, sie sehen ihn und sie verklagen ihn beim König. Und du bekommst das mit. Und du weißt, du hast jetzt mitbekommen, Daniel muss vor den König und das Urteil lautet Tod. Was tust du jetzt? Ja, natürlich, du betest weiter für Daniel, nicht wahr? Wir würden ja weiter beten. Als guter Freund bete ich weiter für meinen Freund. Gut, nun merkst du aber, der König, und damals war es eben so, ein König, der ein Gesetz schrieb, oder ein Gesetz, das geschrieben wurde, konnte nicht widerrufen werden. Es konnte nicht einfach gesagt werden, ach, ich habe gestern so ein Gesetz geschrieben, ich habe es mir anders überlegt, machen wir nicht. Nee, das ging nicht mehr, es war vorbei. Der Daniel war zum Tode verurteilt, weil er gegen dieses Gesetz gehandelt hatte. Und nun siehst du das und bekommst das mit. Und was tust du jetzt? Ja, natürlich, du betest weiter für Daniel. Und du betest und betest und du merkst, es vergehen 1, 2, 3 Tage. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die Bibel schweigt darüber, wie viel Zeit zwischen dem Verklagen von Daniel, als es vor den König gebracht wurde, und zu dem Urteil, also in die Löwengrube hinein, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist, weiß ich nicht. Aber nehmen wir mal an, es vergehen 1, 2, 3 Tage und du betest und betest und hoffst, dass der König irgendwie eine Lösung findet und dass er doch das Urteil aufhebt. Und in letzter Instanz hoffst du natürlich, dass Gott das Ganze beendet und dass Daniel nicht getötet werden muss. Aber es geschieht nichts. Und am dritten Tag, sagen wir jetzt am dritten Tag, ist es soweit, das Urteil soll vollstreckt werden. Du siehst aus deinem Häuschen, wo du wohnst, vielleicht nur so 3 Häuser weiter vom Daniel, ja, siehst du, wie die Soldaten, die Wachen laufen hinüber zum Daniel, zum Haus, gehen hinein, legen ihn in Fesseln, und gehen wieder raus mit ihm und laufen Richtung Löwengrube. Was machst du jetzt? Ja, natürlich betest du weiter. Und du betest und betest. Aber es kommt kein Engel vom Himmel, der ihm die Fesseln löst. Es kommt kein Blitz vom Himmel, der die Soldaten, die Wachen, plötzlich tot umfallen lässt. Es passiert gar nichts. Sie gehen weiter und sie gehen bis zur Löwengrube. Jetzt stehen sie vor der Löwengrube. Was machst du jetzt? Du siehst, wie sie diese Flügeltüren vielleicht so öffnen und du siehst, wie sie Daniel hineinschieben und machen wieder zu. Was tust du jetzt? Jetzt sind wir an einem ganz markanten Punkt angekommen. Wisst ihr, was die meisten von uns tun würden? Wir würden jetzt aufhören zu beten und würden sagen, okay, Herr, das war jetzt das Schicksal Daniels, du hast es so zugelassen, er sollte den Tod eines Märtyrers sterben, aber er wird einmal in der Ewigkeit im Himmel dabei sein. Damit würden wir uns trösten mit diesen Worten und das wäre dann für uns vorbei. Es ist halt so, natürlich würden wir trauern, wir wären auch erschrocken in dem Moment, aber wir würden es jetzt mal so von Gott gegeben hinnehmen. Ihr Lieben, Genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt, der nie passieren darf in unserem Leben. Wie weit vertrauen wir Gott? Egal, was um uns herum passiert, wir vertrauen Gott grundsätzlich und sagen, Herr, hilf uns, ändere das, tu dies. Und wir wissen, dass Gott in der Lage ist, die Dinge elementar zu verändern. Wir wissen auch, dass Gott in der Lage gewesen ist, dass er den Daniel hätte befreien können, noch bevor er in die Löwengrube hineingeht, dass er irgendein Wunder hätte tun können, wissen wir. Aber wenn es soweit ist, in unseren Augen zu spät, dann hören wir auf zu beten. Interessant. Weil wir nehmen es jetzt so hin, Gott hat es so gewollt oder hat es so zugelassen. Das ist interessant, wie wir manchmal denken. Und wisst ihr, was hier der Fehler ist? Damit limitieren wir Gott. Unser Verstand, rational, und der Glaube stehen hier gegenüber. Mein Glaube sagt mir, Gott kann alles tun. Das heißt, er steht weit über meinem Verstand, denn mein Verstand begreift das nicht. Aber in dem Moment, wo es darauf ankommt, wo jetzt Daniel in die Löwengrube fällt, hebe ich meinen Verstand über den Glauben, der Glaube bleibt unten und ich sage, gut, es war so. Was ist aber, wenn Gott Daniel gar nicht töten hat lassen wollen? Was ist, wenn es gar nicht Gottes Plan ist, dass Daniel hier stirbt, sondern ganz im Gegenteil, dass Gott durch das, was hier passiert, seinen Namen verherrlicht, damit alle im Reich dort wissen, wer der wahre Gott ist, dass es nur einen gibt. Was ist, wenn das der Plan Gottes war? Und genau das war der Plan Gottes. Und wir, ihr Lieben, hören weit vorher schon auf zu beten, nehmen es so hin, als wäre Gott jetzt machtlos, wenn Daniel in der Grube ist. Genau das erlebt Jesus bei Martha und Lazarus, als Lazarus tot im Grab liegt. Und Martha kommt zu ihm, als Jesus aus Bethanien kommt. Er kommt natürlich massiv verspätet, weil Lazarus schon 4 Tage im Grab liegt. Und die Martha sagt zu ihm, O Herr, wärst du hier gewesen? Interessant. Dann hättest du meinen Bruder heilen können, der wäre wieder gesund geworden, die Welt wäre wieder in Ordnung gewesen. Aber jetzt, er ist tot. Wenn du rechtzeitig gewesen wärst, hättest du was tun können, aber jetzt ist er tot. Und Jesus verzweifelt an diesem Unglauben und sagt, Martha, wenn ihr weiterlest in Johannes 11 gegen Ende, sagt er, Martha, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ihr Lieben, auch hier, an dem Punkt, wenn wir glauben und nicht aufhören zu beten, auch wenn die Situation für uns menschlich gesehen total verkorkst ist, total chancenlos, es gibt nicht den Hauch einer Möglichkeit, die Dinge zu ändern, und doch wird Gott es tun, in seiner Kraft und Macht. Genauso wie bei Daniel auch hier. Gott wollte seinen Namen verherrlichen. Ihr Lieben, wenn wir in die Endzeit hineinmarschieren und wir sind mit großen Schritten dabei in diesen Momenten, in diesen Tagen, werden wir auch auf Prüfungen stoßen, wo wir einen Glauben brauchen, der durch nichts zu erschüttern ist. Und wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir menschlich absolut null, keine Chance mehr sehen, erst recht glauben. Und nicht sagen, Herr, dann ist es so, wir nehmen es an. Nein, ich nehme nichts an, weil ich nicht weiß, was Gottes Plan ist. Ich bete weiter, bis die Sache komplett durch ist, hinüber. Und die Sache war noch nicht durch, als Daniel in der Löwengrube war. Die Sache war erst dann vorbei, als sie morgens kamen, um zu schauen, ob denn Daniel noch drin ist. Und sie entdecken ihn. Und er ist unbeschadet. Warum? Weil Gott in den Momenten, wo unser Verstand abschaltet, wo unser Verstand nicht mehr weiter will, eingreift. Und das müssen wir lernen. Das bedeutet zu glauben. Der Übergang in eine Dimension, die wir nicht mehr verstehen können. Aber im Vertrauen auf Gott, dass er keine Fehler macht, bleibe ich dran. Und höre nicht auf zu beten, wenn ich keine Chance mehr sehe. Lieben, das brauchen wir jetzt in der Endzeit, damit unser Name im Lebensbuch des Lamens steht. Wann greift der Herr ein? Siehe bei Daniel in der Löwengrube, spätestens rechtzeitig. Gott macht keine Fehler. Im Psalm 126, Vers 5, sagt uns die Schrift, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Wie oft haben das Menschen erlebt, dass sie mit Tränen gesät haben. Dass sie, um vielleicht zu einem konkreten Beispiel zu kommen, ich mag den Jan Hus ganz arg, unter den vielen Reformatoren, mag ich den Jan Hus ganz besonders, weil er etwas getan hat, was mich immer und immer wieder bewegt. Und der Jan Hus, befindet sich gerade in Konstanz im Kerker. Und interessant ist, dass er sollte ja vor den Großen Rechenschaft ablegen dort, ja, in Konstanz. Und er befindet sich gerade im Kerker und da kommt so ein Kardinal, der aus Rom dort mit anreist nach Konstanz und der beauftragt einen Schergen und sagt, du, hör zu, du bekommst Geld, du bekommst das und das, ja, wir sorgen für alles. Geh regelmäßig zum Hus und brich seinen Willen. Sorg dafür, dass er wieder ruft. Im Übrigen, das war immer das erste Ziel der katholischen Kirche, dass die sogenannten Ketzer, also die Reformatoren, die wurden ja von der Kirche als Ketzer bezeichnet, dass sie wieder rufen. Der Scheiterhaufen war nur zweite Wahl, denn der Scheiterhaufen war für sie ein Schuss nach hinten. Warum? Auf welcher Kanzel wurde das Evangelium mit größter Kraft und Vollmacht verkündigt? Quizfrage, auf welcher Kanzel? Es war der Scheiterhaufen. Denn dort wurde der Same des Evangeliums, das Blut, das dort vergossen wurde, die Leben, die dort gelassen wurden, waren der Same für das nachfolgende Evangelium, für die nachfolgenden Christen, die sich bekehrt hatten. Und das wusste Rom. Immer und immer wieder haben sie das erlebt. Deswegen war das ihr erstes Ziel, die Menschen zum Widerrufen, die sogenannten Ketzer zum Widerrufen zu bringen. Denn wenn ein Reformator, der über Jahre oder Jahrzehnte hinweg das Evangelium mit Kraft und Vollmacht gepredigt hatte und hatte Hunderte, Tausende, vielleicht Millionen von Anhängern, die durch sein Wort, durch ihn zum Glauben gefunden hatten, sich von Babylon gelöst hatten und zum wahren Glauben gefunden hatten. Wenn so einer plötzlich vor der ganzen Menge steht und sagt, Leute, was ich die letzten Jahre gepredigt habe, war alles Unsinn. Ich habe mich geirrt. Es ist nicht so. Was würde passieren mit all denen, die durch sein Wort rausgekommen sind aus Babylon? Sie wären enttäuscht, sie wären verwirrt. Viele würden vielleicht zurückkehren nach Babylon und Rom hätte gewonnen. Daher war es das erste Ziel Roms, die Männer und Frauen, die für das Evangelium gekämpft haben, zum Widerrufen zu bringen oder zu zwingen. Und dem Herrn sei Dank, dass die wenigsten das nur getan haben und die meisten Reformatoren sind gerade geblieben auf ihrem Weg und wenn es sie das Leben gekostet hat. Aber das Evangelium wurde mit Kraft und Vollmacht von der mächtigsten Kanzel aller Zeiten, dem Scheiterhaufen, immer und immer wieder gepredigt. Und auch dem Jan Hus drohte dieses Schicksal. Und der Scherge sollte ihn im Auftrag von dem Kardinal zum Widerrufen bringen. Aber es klappte nicht. Und interessant ist Folgendes. Irgendwann mal rief der Kardinal den Schergen zu sich und sagte, und wie sieht's aus? Hast du mit Hus gesprochen? Hast du ihn dazu bringen können? Wie sieht die Lage aus? Der Scherge antwortet ihm und sagt, Hochwürden, Sie können sich nicht vorstellen, was ich dort erlebe. Der Hus, der liegt in einem finsteren Kerker. Er liegt, da ist es nass und kalt, er ist ständig krank, der ist schwach, dem geht es nicht gut. Kann man sich nicht vorstellen. Aber wenn ich da reingehe, höre ich dann immer wieder fröhliche Lieder singen. Wie fröhliche Lieder? Was für Lieder? Ja, Lieder von Gott. Fröhliche Lieder über Gott und von Gott. Und der Kardinal antwortet und sagt, das kann nicht sein. Der Scherge sagt, doch, kommen Sie mit, erleben Sie es. Dann sagt der Kardinal, wenn das wirklich so ist, dann ist das vom Teufel, das kann nicht von Gott sein. Dann antwortet der Scherge. Wisst ihr, was der Scherge antwortet? Er sagt zum Kardinal, Hochwürden, bei aller Achtung und allem Respekt, aber hier irren Sie. Denn wenn Sie Jan Hus sehen würden, wie er fröhlich mit Kraft und Vollmacht diese Lieder singt, dann würden auch Sie wissen, das kann nicht einmal der Teufel, das ist von Gott. Der Scherge freundete sich an mit Jan Hus. Aber er zeigt dir es nicht nach außen hin, weil er hatte einen Plan, er wollte Jan Hus befreien. Und eines Tages kommt er zum Jan und sagt, Jan, wir haben einen Fluchtplan für dich vorbereitet. Bereite dich vor, morgen um die Uhrzeit kommen wir, du musst fertig sein, du musst hochkommen, steht alles bereit. Und wisst ihr, wie der Jan antwortet? Hus sagt zu ihm, ich schätze es sehr, was er für mich tut. Aber wie kann ich elender Sünder, für den mein Herr Jesus am Kreuz den letzten Atemzug gemacht hat, für den mein Herr Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat, für den mein Herr und Heiland gelitten hat, wie kann ich ihn so kläglich verraten und fliehen? Ich muss Zeuge sein vor dieser Welt, ich muss Zeuge sein vor großen Männern dieser Welt für mein Heiland. Und mein Leben, sagt Jan, liegt in den Händen meines Herrn. Sterbe ich, so sterbe ich mit Christus. Lebe ich, so lebe ich weiter mit Christus. Aber es liegt in seiner Hand. Und er entscheidet sich nicht zu fliehen, dort zu bleiben. Ihr Lieben, Jan Hus hat mit vielen Tränen das Evangelium gesät. Abgeschnitten von der Gesellschaft, von der Zivilisation, von der Familie, abgeschnitten von draußen. Zeuge zu sein für das Wort Gottes. Aber er wird mit Freuden ernten. Eines Tages, ihr Lieben, wird er sehen, was für Früchte das gebracht hat, was er in seinem Leben getan hat. Sein unermüdlicher Einsatz für Jesus. Und er wird vielleicht die halbe Ewigkeit im Himmel damit verbringen oder brauchen, um alle Menschen kennenzulernen, die durch seinen Einfluss zu Christus gefunden haben. Nun denkst du dir vielleicht, oh, Jan Hus, die Reformatoren, das sind andere Kaliber. Ich bin ja nicht in der Lage dazu, ich kann doch sowas nicht, ich bin doch nicht auf dem Niveau. Wie kann ich mit Tränen senden, mit Freuden ernten, Mensches Kind, das ist ja nicht mal denkbar, sowas, was die gemacht haben. Oh doch, wir denken in viel zu großen Kategorien diesbezüglich. Gehen wir mal ganz kurz zu einem Buch, was Ellen White geschrieben hat. In den Fußspuren des großen Arztes, Seite 381. Da sagt sie Folgendes. Der Mutter erscheint ihre Arbeit oft als eine unwichtige Mühe. Es ist ein Werk, welches selten geschätzt wird. Andere wissen wenig von ihren vielen Sorgen und Lasten. Ihre Tage gehen dahin unter einer Reihe kleiner Pflichten, die alle geduldige Bemühung, Selbstbeherrschung, Zartgefühl, Weisheit und selbstaufopfernde Liebe erfordern. Dennoch kann sie sich nicht rühmen, dass sie irgendetwas Großes vollbracht habe. Sie hat nur dafür gesorgt, dass alles in dem Heim seinen ruhigen Gang geht. Oft müde und erschöpft hat sie versucht, gütig mit den Kindern zu sprechen, sie beschäftigt und fröhlich zu erhalten und die kleinen Füße auf den rechten Pfad zu leiten. Sie denkt, dass sie nichts verrichtet habe, aber das ist nicht so. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Himmlische Engel wachen über der bekümmerten Mutter und verzeichnen die Lasten, welche sie Tag für Tag trägt. Man mag ihren Namen in dieser Welt nicht vernehmen. Nein, sie ist kein Jan Hus oder kein Martin Luther, sie ist auch kein Wycliffe oder kein Hieronymus, nein. Aber er steht geschrieben in dem Lebensbuch des Lammes. Man mag ihren Namen in der Welt nicht vernehmen, aber er steht geschrieben in dem Lebensbuch des Lammes. Ihr Lieben, wisst ihr, was für eine immense Verantwortung Mütter, Eltern in ihrem Haus haben? Denn sagt Jesus nicht, der Prophet gilt im eigenen Lande nichts und seine Brüder haben nicht auf ihn gehört, ihn sogar teilweise verachtet zu seinen Lebzeiten. Erst später kam der ein oder andere hinzu. Und das ist eine Aufgabe, die von unermesslicher Bedeutung ist, in deinem Haus, deine Familie, deine Kinder zu Christus zu führen. Und Ellen White sagt, himmlische Engel wachen über der bekümmerten Mutter und verzeichnen alle Lasten, welche sie Tag für Tag trägt. Und auch wenn man ihren Namen nicht vernehmen mag in dieser Welt, niemand kennt sie, aber sie steht geschrieben im Lebensbuch des Lammes. Steht mein Name im Lebensbuch des Lammes. Es wird Zeit, ihr Lieben, dass wir endlich abladen. Was meine ich damit? Abladen. Wir neigen dazu, mit dieser Welt, in dem Fluss, in dem Strom dieser Welt mitzuschwimmen. Aber es wird Zeit, auszusteigen. Es wird Zeit, anstatt sich anzuhäufen. Was ist denn unser Ziel? Wonach strebt jeder Mensch? Och, ich muss schauen, dass ich mein Haus abbezahlt habe. Ich muss mein Auto abbezahlen. Ich muss das abbezahlen. Ich muss gucken, vielleicht kriege ich einen besseren Job, verdiene das Doppelte, das Dreifache. Vielleicht kann ich mir noch ein Ferienhäuschen leisten. Wir laden und laden und laden auf, anstatt, was sagt Jesus, wo sollen wir unsere Schätze sammeln? Nicht hier auf der Erde, sondern im Himmel. Aber wir sammeln und sammeln und sammeln hier und bei diesem ganzen Sammeln sind wir so bestrebt in diesen Bemühungen und so gefangen in diesem Rad der Zeit, dass wir kaum noch Zeit haben für das Wesentliche, damit wir dafür Sorge tragen, dass unser Name im Lebensbuch des Lammes geschrieben steht. Deswegen müssen wir anstatt aufladen, abladen. Ellen White sieht in ihrer Vision, wie das Volk Gottes auf dem Weg ins himmlische Jerusalem ist, nach Hause. Und sie sieht, wie der Weg immer schmaler wird und sie müssen abladen. Das Volk ist unterwegs mit ihrem ganzen Hab und Gut, mit ihren Pferden und Wagen und alles, was drauf passt. Aber die Wagen passen nicht mehr hindurch auf dem Weg. Die Pferde auch nicht mehr. Und sie müssen alles stehen lassen. Sie müssen sich trennen von dem, anstatt immer mehr aufzuladen. Und je näher wir der Endzeit, je näher wir der Wiederkunft Jesu entgegengehen, desto enger wird der Weg. Und wir können es uns nicht leisten, immer mehr aufzuladen, weil wir uns danach nicht mehr von dem trennen wollen. Und was sie sieht in dieser Vision, ist tragisch. Denn viele, als der Weg zu schmal wurde, waren nicht bereit, abzuladen, die Dinge stehen zu lassen. Sie hingen so sehr an ihrem Hab und Gut. Sie hingen so sehr an diesen irdischen, weltlichen Dingen, an der Welt selbst, sodass sie stehen blieben und umkehrten, zurück in die Welt. Es werden extrem harte Zeiten kommen und jeder Einzelne wird auf Herz und Nieren geprüft werden. Im Bilder vom Reich Gottes, Seite 335, sagt Ellen White, das sind die Menschen, die in Krisenzeiten rufen, es ist Friede, es hat keine Gefahr. Sie wiegen sich in Sicherheit und ahnen die Gefahr nicht einmal. Erst wenn sie aus ihrer Trägheit herausgerissen werden, merken sie, was die Stunde geschlagen hat und bitten andere, ihnen zu geben, was sie selbst nicht haben. In geistlichen Dingen aber kann niemand das Defizit eines anderen wettmachen. Interessant. An was erinnert dich das? Hier sagt Ellen White, erst wenn sie aus ihrer Trägheit herausgerissen werden, merken sie, was die Stunde geschlagen hat und bitten andere, ihnen zu geben, was sie nicht haben, also in geistlichen Dingen. Und dann sagt sie, ja, das ist nicht möglich, dass jemand anders uns das... An was erinnert dich diese Geschichte? Vielleicht an Matthäus 25, die 10 Jungfrauen? Und dann die 5 von ihnen merken, wir haben uns nicht um unsere Erlösung, um die wichtigste Frage aller Fragen gekümmert. Steht mein Name im Lebensbuch des Lammes? Und sie merken, es ist zu spät. Sie werden aus ihrer Trägheit herausgerissen und sagen, sagen zu den anderen, helft uns, gebt uns doch auch etwas. Aber es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Hier sagt Ellen White, es gibt keinen stellvertretenden Glauben. Und weil niemand für einen anderen den Geist Gottes empfangen kann, ist es auch unmöglich, die als Frucht des Heiligen Geistes bezeichneten Merkmale weiterzugeben. Das ist etwas, was sich im Laufe unseres Lebens, in unseres Glaubenslebens, wir nennen es Heiligung, entwickelt. Das ist ein Prozess. Und dann sagt Ellen White etwas Entscheidendes. Sie zitiert Hesekiel 14, Vers 19 und 20. Der Text ist uns geläufig. Da sagt sie, oder wenn ich meinen Grimm darüber ausschütten würde, also über das Land, Gott spricht von dem Land dort, und Noah, Daniel und Hiob wären darin, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, sie würden durch ihre Gerechtigkeit weder Söhne noch Töchter retten, sondern allein ihr eigenes Leben. Wenn es darauf ankommt, muss ich einen festen Glauben haben, der durch nichts zu erschüttern oder zu zerbrechen ist, sondern dasteht wie eine Säule aus Stahl. Und selbst wenn Noah, Daniel oder Hiob mein Vater wären, sie könnten mir nicht helfen in der Stunde der Entscheidung. Manchmal fühlen wir uns sehr sicher in unserem Umfeld. Wir sind Adventisten, wir sind Christen, wir sind in einer Gemeinde, in einer Kirche. Dort sind viele Gläubige. Vielleicht ist mein Cousin Prediger, meine Cousine erste Diakonin. Vielleicht ist mein Vater Gemeindeleiter, vielleicht ist mein Schwager dies. Und ach, alle sind so gläubig. Und eigentlich bin ich ja quasi umringt von Gläubigen und sozusagen schon halb gerettet. So dachten auch die Juden zur Zeit Jesu, als sie sagten, Jesus, etwas weißt du aber nicht, gell? Du weißt schon, wir sind Abrahams Kinder, also eigentlich schon von Haus aus errettet. Was willst du denn? Und dann antwortet ihnen Jesus. Die Antwort gefällt ihnen nicht, überhaupt nicht. Indem er ihnen sagt, euer Vater ist nicht Abraham, euer Vater ist der Teufel. Steht mein Name im Lebensbuch des Lammes. Ihr Lieben, der Herr ist mit uns. Haben wir das vergessen? Ein Leben ist Gott, ist Jesus nicht egal. Da kommt der Jairus, dieser Synagogenvorsteher, kommt zu Jesus und sagt, Meister, meine Tochter ist krank, sie ist todkrank, bitte komm schnell, sie wird sterben, wir brauchen dich, wir brauchen deine Hilfe. Und Jesus ist bereit, mit ihm mitzugehen. Und dann wird er aufgehalten durch eine Frau, die auch krank ist. Und die Frau sehnt sich auch nach Heilung, weil sie ihr Leben lang schon mit dieser Krankheit kämpft. Und in der Zeit, wo Jesus mit ihr beschäftigt ist und ihr tröstende Worte schenkt, sie heilt, ihr Kraft gibt, in dieser Zeit kommen Gesandte vom Jairus, von seinem Haus, und kommen zum Jairus und sagen, du Jairus, bemühe den Meister nicht mehr. Es ist zu spät, deine Tochter ist gestorben. Wie ist die Reaktion Jesu auf diese Worte? Jesus hört das ja, er bekommt das mit, die stehen ja alle um ihn herum. Und er bekommt mit, wie sie sagen, bemühe den Meister nicht mehr, denn deine Tochter ist gestorben. Wie reagiert Jesus? In Markus 5, Vers 36 finden wir die Antwort. Und das ist hochinteressant. Jesus hörte nicht auf das, was sie sagten. Markus 5, Vers 36. Jesus hörte nicht auf das, was sie sagten. Und er sprach zum Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er nimmt den Vorsteher bei der Hand und geht mit ihm in sein Haus zur Tochter, weil ihm ein Leben nicht egal ist. Und er erweckt das Mädchen wieder zum Leben. Ich möchte mit einer kurzen Geschichte beenden, zum Schluss kommen. Eine Geschichte, die sich in Beiuș zugetragen hat. Das ist eine Stadt, ein Ort im Westen Rumäniens, nicht weit von der ungarischen Grenze. Und dort ist Folgendes passiert vor vielen Jahren. Eltern hatten ein kleines Kind, vielleicht so 1,5 Jahre alt, und sie kamen mit dem Kind überhaupt nicht klar. Sie mochten das Kind nicht. Das Kind war ihnen ein Klotz am Bein. Es war ihnen eigentlich nur eine Last. Sie wollten das Kind nicht mehr. Und sie entschieden sich, das Kind in ein Waisenheim zu bringen. Und in diesem Waisenheim, das Kind, noch ganz klein, ja, versteht noch nicht ganz, was da passiert, aber es merkt mit der Zeit, Mama und Papa sind nicht mehr da. Und dieses Kind wächst heran und wächst heran, es vergeht ein Jahr, es vergehen 1,5 Jahre, es vergehen 2 Jahre und das Kind stellt sich so langsam die Frage, wie schön wäre es, wenn ich eine Mama und einen Papa hätte, so wie viele, viele Kinder da draußen in dieser Welt, die haben ein Heim, denen geht's gut, die sind glücklich und sie stellt sich immer die Frage, wie schön wäre es doch, wenn es bei mir auch so wäre. Und sie sehnt sich immer mehr danach und dann kommt der Tag, als sie 5 Jahre alt ist, da kommt die Direktorin, die Leiterin vom Waisenheim zu den Mädchen dort und sagt, hört zu, Mädchen, alle zusammen, morgen müsst ihr früh aufstehen, ihr müsst euch schön waschen, ihr müsst euch kämmen, ihr müsst euch bürsten, ihr müsst euch die Zähne putzen, ihr müsst euch sauber machen, alles und dann schön bereitstehen alle, denn es kommt ein Ehepaar und die möchten sich ein Mädchen aussuchen und mitnehmen nach Hause. Und dieses Mädchen wird dann eine Mama und einen Papa haben. Das Mädchen ist ganz aufgeregt. Was ist, wenn sie mich nehmen? Ja, und sie kann schon nicht mehr schlafen nachts und sie steht dann mitten in der Nacht auf und fängt an, sich die Zähne zu putzen und zu kämmen und wäscht sich und macht sich 10-mal sauber und hier und dort. Und dann ist es soweit. der Morgen ist da, sie stehen alle vorbereitet und das Ehepaar kommt diesen langen Flur entlang und läuft bis zu den Mädchen. Und dann schauen sich das Ehepaar, schauen sich die Mädchen so an und reden auch mit den Mädchen, stellen ihnen Fragen und dann treffen sie eine Entscheidung. Gehen hin und sagen, wir wollen genau dieses Mädchen. Und sie war es. Sie war außer sich vor Freude. Sie hatte keine Worte mehr. Es war nicht möglich, dass sie irgendwas sagte. Sie brachte auch einfach kein Wort raus. Sie war komplett neben sich. Sie wusste nicht, wie ihr geschah. Und sie dachte, das kann doch nicht sein. Ich habe eine Mama, ich habe einen Papa. Ich darf in ein Heim gehen. Und sie, 5 Jahre alt war sie. Und sie freute sich immens. Und wollte schon in ihr Zimmer laufen, die Sachen packen. Da sagte ihr die Direktorin, ganz langsam, so schnell geht das nicht. Wir werden jetzt in aller Ruhe, wir müssen noch die Papiere machen. Du kannst jetzt heute nicht sofort mit. Erst müssen wir die Papiere machen, dann müssen wir in Ruhe schauen, was du alles mitnimmst, dir eine Tasche packen. Das geht jetzt nicht gleich sofort. Gut. So lange geduldete sie sich noch. Dann kam dieser Tag. Nach einigen Tagen, nachdem alles fertig war und sie war abholbereit, kommt das Ehepaar wieder auf diesem langen Flur rein. Und das Mädchen steht vorne mit ihrer gepackten Tasche in der Hand, schön angezogen und wartet auf das Ehepaar. Und das Ehepaar läuft und läuft dem Mädchen entgegen. Und das Mädchen, und jetzt passiert Folgendes. Das Mädchen ist so aufgeregt, hat die ganze Nacht nicht geschlafen, freut sich so immens, kann man nicht in Worte fassen, dass es vor lauter Freude und Aufregung sich in die Hosen macht. Als die Frau, als das Ehepaar schon nah dran war und die Frau das Mädchen so anschaut, dreht sie sich um und sagt zu ihrem Mann, du, wir können dieses Mädchen nicht nehmen. Wir können sie nicht mitnehmen, denn irgendwas stimmt mit ihr nicht. Die ist krank, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Könnt ihr euch die Reaktion des Mädchens vorstellen? Ich wäre nicht gerne dabei gewesen, um die Reaktion zu sehen. Aber warum erzähle ich uns diese Geschichte? Was hat diese Geschichte mit der Predigt zu tun? Nun, ihr Lieben, der Punkt ist der. Wie ich vorher erwähnte mit dem Beispiel vom Jairus, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, ist ein Leben nicht egal. Deswegen ist er auch mitgegangen. Auch wenn die Menge sagte und die Leute sagten, das Mädchen ist tot, brauchst nicht mehr kommen, Jesus. Ihm ist sein Leben nicht egal, er geht einem Menschen nach. Und das tut er bis heute. Und auch du und ich, wir stehen wie dieses Mädchen, völlig verdreckt und verschmutzt, in Sünde vor Jesus. Und Jesus kommt diesen langen Flur entgegen und schaut dich an. Und er schaut nicht und sagt, nee, den nehme ich nicht, ist zu schmutzig, der ist krank, da stimmt was nicht, geht weiter und sucht sich jemand anderen aus. Nein, das tut Jesus nicht. Er bleibt stehen. Und nimmt dich so, wie du bist, gebadet in Dreck und Sünde in seine Arme und er tröstet dich. Und er spricht dir Worte, heilsame Worte zu. Er wäscht dich, er kämmt dich, er bürstet dich und er zieht dir ein neues weißes Kleid an. Und nimmt dich mit nach Hause. Das ist der Plan Jesu mit dir und mit mir. Im Vergleich zu irdischen Eltern, ist unser himmlischer Vater, ist Gott nicht so. Er dreht sich nicht um und sagt, keinen Wert nehme ich nicht. Er nimmt dich in seine Arme und tröstet dich in deinem elenden, erbärmlichen, jämmerlichen Zustand. Aber, mein lieber Freund, meine lieben Geschwister, wir müssen Ja sagen von ganzem Herzen. Wir müssen ihm die Arme ausstrecken, wir müssen Ja sagen von ganzem Herzen und ihm im Glauben folgen. Und wir werden am Ende nicht nur das Kleid der Gerechtigkeit, sondern auch die Krone des ewigen Lebens haben. Doch auf dem Weg, zuerst, es gibt da so einen sehr interessanten und passenden Spruch, erst das Kreuz, dann die Krone. Wir folgen Jesus nach Golgatha. Wir werden den gleichen Weg gehen. Sagt Jesus nicht, wie mich die Welt gehasst hat, so wird sie auch euch hassen. Wie mit mir die Welt umgegangen ist, so wird sie auch mit euch umgehen. Und Satan wartet nur darauf, dass er echte Nachfolger Jesu zu Fall bringt. Er kann es nicht sehen, wenn jemand Jesus von Herzen liebt. Und wir werden den Weg gehen müssen, den Jesus gegangen ist. Aber es ist ein Unterschied, ob wir aus eigener Kraft gehen oder ob wir dort stehen, beschmutzt und verdreckt wie dieses kleine Mädchen und Jesus die Hand ausstrecken und sagen, ich möchte nach Hause. Und Jesus wird dir die Hand reichen. Und er wird dich reinwaschen, er wird dir die Kraft geben, hindurchzugehen bis zum Ende. Und am Ende, ihr Lieben, wartet die Krone des ewigen Lebens. Steht mein Name im Lebensbuch des Lammes? Diese Frage sollte uns beschäftigen. Und die Bibel sagt uns heute, wenn ihr seine Stimme hört, heute, denn morgen schon kann es zu spät sein. Habe ich mich um das Eigentliche, das Wesentliche im Leben gekümmert. Ich kann mich freuen über viele Dinge, wie die Jünger damals, und sagten, wow, Herr, wir haben, die bösen Geister waren uns sogar untertan, wir haben ein Wort gesprochen, die sind, du hättest mal sehen sollen, wie die. Nein. Jesus bremst sie auf und sagt, freut euch nicht darüber. Ihr werdet noch große Dinge erleben in diesem Leben, aber behaltet eins im Auge, dass euer Name im Lebensbuch des Lammes geschrieben steht. Das ist die wichtigste Frage. Und den Rest fügt Gott hinzu. Der Herr segne uns dabei, gebe uns die Kraft, dass wir verstehen, was es bedeutet, Jesus von Herzen nachzufolgen, damit unser Name im Buch steht, im Buch des Lebens. Gott segne uns. Amen. Lasst uns zum Schluss noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir haben so viel Grund dir zum Danken. Wir stehen da wie dieses Mädchen. Wir sind beschmutzt, verdreckt mit Sünde. Wir haben nichts, was wir dir vorbringen können. Wir haben nichts, was wir geleistet haben in unserem Leben, wo wir sagen könnten, Herr, schau mal, was ich getan habe. Schau mal, was ich kann, wer ich bin, gar nichts. Wir sind wie Römer 6,23 ist und sagt, der Sünde Sold ist der Tod. Wir sind zum Tod verurteilt. Wir sind abhängig von deiner Gnade. Und wir wollen in dieser Abhängigkeit von dir leben, weil Abhängigkeit von dir und im Gehorsam dir gegenüber bedeutet wahrer Segen. Und wir bitten dich, Hilf uns, Heiland, dass wir das verstehen, verinnerlichen und von ganzem Herzen begreifen, damit unser Name schlussendlich auch im Lebensbuch des Lammes geschrieben bleibt. Wir wollen dir dafür danken von ganzem Herzen, bitten dich um Gnade und Segen für uns alle. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.